Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brückecast, in diesem Format hier auf dem Spätzle Valley Kanal. Da sprechen wir mit spannenden Leuten aus Baden-Württemberg über ihre Projekte, über ihre Unternehmungen und lassen sie am Ende, mal schauen, ob wir das heute auch hinbekommen, in einem packenden Duell gegeneinander antreten. Und dabei senden wir hier aus einer Umkleidekabine in der Brücke Shoutout an die Wirtschaftsförderung Stuttgart, die hier diesen Kreativhub im Herzen Stuttgarts hat auferleben lassen. Und heute bei mir zu Gast sind zwei Menschen, auf die ich mich ganz besonders freue. Tim, du bist auch am Start als stiller Zugucker.
Aber auf dich freut er sich
auf
nicht.
Auf dich freut er sich.
Explizit.
Zum einen haben wir,
Tim.
Zum einen haben wir am Start Dr. Tim Rietz. Er hat am KIT in Karlsruhe promoviert. In seiner Forschung ging es um, und da muss ich zitieren, um intelligente, konversationelle Agenten. Und ob das was mit dem Secret Service zu tun hat oder doch eher mit ChatGPT oder mit gar nichts von beiden, das wirst du uns gleich erzählen, Tim. Und dann haben wir da noch Daniel Stolz. Er ist Innovation Manager beim SWR X-Lab, dem Innovationslabor des Südwestrundfunks. Und damit ganz, ganz offiziell auch mein Kollege. Daniel, du identifizierst, validierst und entwickelst gemeinsam mit den Redaktionen des Südwestrundfunks neue digitale Produkte und Services. Und was euch beide irgendwie zusammenbringt und mich auch noch, ist, dass wir an einem Game für den Tatort arbeiten, also für die beliebteste, bekannteste Krimireihe Deutschlands. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen im Brückecast. Wie geht's euch?
Kommen wir auch mal zu Wort.
Ja, danke.
Gut.
Dem schließe ich mich an.
Mir geht's auch gut. Wir wurden ja empfangen mit bestem Kaffee.
Ja, das hilft jetzt.
Netten Menschen.
Das hilft, glaube ich, nicht, weil mir ist schon übel warm. Ich fange schon an zu schwitzen. Und wir sind heute eine Person mehr. Tim ist einfach als Zuschauer dabei. Das hatten wir auch noch nicht. Premiere im Cast. Und das ist ein Problem, weil der Raum ist so klein, dass die CO2-Level, die risen relativ schnell. Ich glaube, jetzt mit Tim, wenn du noch Luftwerk atmest, haben wir so 20 Minuten, bevor es lebensbedrohlich hier in dieser Umkleidekabine wird. Ich habe gerade gemerkt, für Leute, die uns nur hören und nicht sehen, ist voll verwirrend, dass ich zwischen zwei Tims die ganze Zeit hin und her wechsle. Also wir haben zwei Tims im Studio, nur falls das verwirrend war. Spätzle Valley, wir haben so ein paar Sachen, die machen wir in jeder Folge. Und eine ist, dass wir unsere Gäste, und ich würde dich, Tim, jetzt als erstes in den Aufzug schicken, nämlich zu einem waschechten Elevator-Pitch. Du musst es wahrscheinlich schon relativ oft pitchen, oder?
Ja, kann ich jetzt nicht verneinen. Stimmt.
Meinst du, du schaffst es in 30 Sekunden?
Krieg das hin.
Cool. Dann holen wir mal den Aufzug. Auch dafür gibt's natürlich einen netten Sound aufs Ohr. Und ich habe dir Jazzmusik mitgebracht.
Sehr gut.
Und jetzt versuch mal, dein Startup Respeak in 30 Sekunden zu erklären. Viel Spaß.
Respeak ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen, eine Ausgründung des KITs, wie wir schon gehört haben. Und was Respeak macht aktuell, was uns umtreibt, ist, wie fütter ich ChatGPT mit Unternehmensdaten, sodass ich einen digitalen Experten bauen kann, der alle Fragen beantwortet. Das ist aber nur eine Sache aus unserem großen Baukasten, denn wir können auch recht menschliche Chatbots entwickeln und das ganz ohne Tech-Wissen für jedermann. Ja, da habe ich wahrscheinlich sogar noch 7 Sekunden übrig.
Das stimmt. Magst du noch was sagen oder kommen wir jetzt an?
Und jetzt bin ich total gespannt auf Daniels Elevator-Pitch.
Ja, der kommt erst später, weil ich möchte noch ein paar Themen aufgreifen, die du gerade angesprochen hast, Tim. Du hast ChatGPT selbst erwähnt. Ich glaube, gerade gibt es keine Technologie, die mehr gehypt wird wahrscheinlich als ChatGPT. Jeder hat es mal ausprobiert, findet es spannend. Was sind denn die Parallelen von eurem Produkt zu ChatGPT und wo liegen aber auch vielleicht die Unterschiede? Also was ist Respeak?
Also für mich war das jetzt super spannend, weil Respeak gibt es seit 2021 als Firma und schon vorher halt irgendwie in der Forschung. Und da gab es ChatGPT noch nicht. Es gab OpenAI, es gab irgendwie GPT-Modelle und Transformer waren auch irgendwie schon am Kommen. Und wir haben auch schon mit diesen Technologien gearbeitet seit Anfang an. Wenig direkt als Chat, mit dem man am Ende direkt arbeitet, sondern mehr, um unsere Nutzenden zu unterstützen, um einfach die Nutzung unseres Produktes einfacher zu machen. Und was sich jetzt geändert hat durch ChatGPT, finde ich, ist, dass man ständig danach gefragt wird, was gut ist. Weil vorher, muss man ehrlich sagen, wir waren immer schon irgendwie im Thema Chatbot unterwegs mit unserem Produkt. Wir haben sogar angefangen mit Umfrage-Chatbots. Und der größte Nachteil daran war bei Elevator-Pitches, wenn man gesagt hat, Umfrage kam und bei Chatbots kam und dann hat man die Leute schon verloren. Mit ChatGPT hat das natürlich einen neuen Hype bekommen jetzt nochmal und auch eine neue Blüte, irgendwie eine Renaissance des Chatbots. Natürlich ändern sich damit aber auch die Erwartungshaltung, was abgeht.
Ich finde es voll spannend, was du meinst, weil dieses Thema Chatbots, also ich muss sagen, ich hatte auch voll die Vorbehalte und ich glaube, ein Grund dafür war, dass so, ich weiß nicht, ob die Jahreszahl stimmt, aber vor 6, 7 Jahren hat Facebook, glaube ich, damals irgendwie Chatbots so als das neue Ding ausgerufen. Und ich glaube, das war vielleicht noch irgendwie zu früh. Auf jeden Fall ist diese Vision, dass wir mit Unternehmen nur noch per Chat-Interface kommunizieren, nie so eingetreten. Was hat sich denn seither geändert, dass diese Experience besser ist? Oder war das damals einfach nur der falsche Use Case, den Facebook da versucht hat zu pushen?
Also ich glaube, der Use Case ist definitiv der der dankbarste, vielleicht erstmal direkt für klassische Chatbots, weil ich ja halt irgendwie, sehr ähnlich wie das, was wir zum Teil machen. Ich habe halt irgendwie Fragen, ich will was wissen. Und nicht alles finde ich direkt auf Google, wenn es irgendwie unternehmensspezifisch ist, wenn ich eine Frage habe zu meinem Vertrag etc. Mhm. Und ich möchte aber auch halt direkt eine Lösung dafür haben. Das heißt, ich brauche entweder Callcenter, die halt nicht total überlastet sind, mir auch helfen können. Oder ich brauche irgendwie einen Kanal, der mir schnell Rückmeldung gibt. Und wenn da so ein Bot ist, der auch noch mich versteht, was ich will und mir schnell eine Lösung gibt, dann ist ja eigentlich jeder happy. Ich glaube, das Problem damals, ohne jetzt zu sehr in Tech abzusteigen.
Lass uns gerne in Tech absteigen.
Naja, die Chatbots damals oder auch zum Teil immer noch sind halt primär Intent-basiert. Also soll heißen, ich nehme mir Beispiele, zum Beispiel, ich möchte meinen Vertrag kündigen. Dann formuliere ich das irgendwie 300 Mal oder 100 Mal ist sozusagen der Referenzwert. Und dann weiß der Bot irgendwann, dann kann ich dem Bot beibringen, okay, das ist alles, das Label kündigen. Und am Ende habe ich meinem Bot beigebracht, wenn irgendwie sowas kommt, dann wird halt gekündigt. Mhm. Und das kann man machen, das kann auch gut funktionieren, aber einfach diese Trainingsdaten zu erzeugen für die Intents, das dauert halt einfach. Und vor allem, wenn dann mal jemand kommt und fragt zum Beispiel, ich möchte kündigen und auch noch irgendwie einen neuen Vertrag abschließen, dann sind es direkt zwei Intents, wie mappt man das dann? Und im Unternehmenskontext ist es halt meistens so, bevor ich dem Nutzer was Falsches zurückspiele, sage ich lieber, sorry, weiß ich nicht. Und das heißt, wir kennen alle diese, ich schreibe dem Bot irgendwas und der Bot sagt eigentlich, sorry, habe ich nicht verstanden. Und was ChatGPT so cool macht, ist, dass sie, und was auch zu Problemen führt, ist, dass sie nie sagen, sorry, habe ich nicht verstanden, sondern er wird sich auch irgendwas ausdenken. Mhm. Genau. Er ist eigentlich ein Labersack und hat aber auch viel Wissen.
Ich finde aber auch, das ist so ein bisschen das Ding. Also ChatGPT ist total beeindruckend bei so sehr weichen Fragen. Und je weniger ich selbst über ein Thema eigentlich weiß, ne, und wenn ich selbst in irgendeinem Spezialfeld Experte bin und ChatGPT was frage, ich finde, da merkt man schon relativ schnell, dass das mit Vorsicht irgendwie zu genießen ist. Daniel, ich hole dich auch mal rein ins Gespräch. Du hast heute, glaube ich, von ChatGPT auch Witze schreiben lassen. Also irgendwie Humor ist auch noch ein Ding, würde ich sagen, hat ChatGPT noch nicht geknackt, oder?
Ja, je nachdem, Humor lässt sich ja streiten, vielleicht kann man das witzig finden, aber ja, also ich habe tatsächlich, da wir ja beim SWR arbeiten, irgendwie bin ich darauf gekommen, weil ich es in einer anderen Podcast-Folge gehört habe, also nicht Spätzle Valley, aber ein anderer hier nicht genannter Podcast, und da ging es auch darum, dass da Witze generiert worden sind, und ich habe dann öffentlich-rechtlicher Rundfunk Witze generieren lassen. Und ich muss mich jetzt wieder daran erinnern, was denn dann die Witze waren. Also die Witze waren tatsächlich so, die waren aufgebaut wie Witze. Also es gab so, wieso ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk so gut? Und dann kommt als Antwort dann irgendwie, weil ich krieg's gar nicht zusammen. Also ich weiß, es war irgendwie so komplett random halt, so dann die Antwort. Und das kriegt er halt nicht hin. Also ich glaube, er weiß nicht, was witzig ist oder was Humor ausmacht. Aber er weiß, wie Witze aufgebaut sind, nämlich mit so einer Feedline, mit so einer Frage und dann halt irgendeine Antwort. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Dinosaurierwitzen, dann könnte ich mir halt vorstellen, dann kommt so eine Antwort. Warum sind Dinosaurier so gute Gesprächspartner? Weil sie Triceratops. So, das sind dann halt so Nicht-Witze. Das kriegt das Ding dann schon hin.
Das war auch mal in.
Ja, das war auch mal in. Und in dieser Zeit steckt wohl ChatGPT noch drin, ja. Also kann man machen.
Aber ich finde halt echt total spannend, dass man schon halt merkt, dass es irgendwie, also die Struktur eines Witzes, es imitiert das Handwerk halt ganz gut, aber es fehlt irgendwie noch so das i-Tüpfelchen. Ich hatte am Wochenende jetzt auch die Situation, dass ich mir habe eBay-Kleinanzeigen-Anzeigen schreiben lassen. Finde ich nämlich eine sehr lästige Tätigkeit. Und das fand ich dann schon spannend, wenn man ChatGPT so Prompts mitgibt wie, hey, mach das mal jetzt ein bisschen lustiger, informeller oder versuch doch mal passiv-aggressiv zu schreiben. Und dafür, dass das Ding vor ein paar Monaten irgendwie noch kein Deutsch konnte, beherrscht es echt schon Feinheiten auch der deutschen Sprache. Und zum Beispiel Sarkasmus hat ChatGPT jetzt angefangen, Anführungszeichen richtig einzusetzen. So, ne? Und das war schon irgendwie verrückt. Eine Frage, Tim, die ich mir gestellt habe, du hast es gesagt, ChatGPT, voll der Hype, irgendwie ist es wahrscheinlich das Jahr der KI, letztes Jahr war es vielleicht, keine Ahnung, Web3 und Kryptos,
Metaverse.
Ja. Als jemand, der in dem Feld geforscht hat, immer noch arbeitet, gab es wirklich einen Sprung oder ist es technologisch eigentlich total inkrementell, was passiert ist und jetzt ist aber halt das erste Consumer Product quasi rausgekommen?
Jetzt lehne ich mich wahrscheinlich weit aus dem Fenster. Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, es gab keinen Sprung in dem Sinne. Es gab auch letztes Jahr, große Player waren ja zum Beispiel Jasper AI, von dem man vielleicht mal gehört hat, oder Copy AI gab es, glaube ich, auch. Das waren so oder sind immer noch erfolgreiche Dienste, die dir im Endeffekt Text generieren. Also für Social Media zum Beispiel, das war eins der großen Anwendungsfälle, oder für Sales, Mails etc. Und die haben damals ja auch schon oder nutzen es immer noch ähnliche Technologien genutzt, entweder auch direkt über OpenAI. Und wir haben es ja zum Beispiel auch genutzt. Das heißt, als ich zum ersten Mal ChatGPT verwendet habe, hat mich weniger überrascht, was es kann, weil das hatte GPT-3, Da Vinci im Endeffekt, die neueste Version, auch schon vorher gekonnt im Rahmen. Der Unterschied war halt, dass bei ChatGPT es ausgelegt war für dieses Chatformat. Und vorher war es eigentlich so, du konntest einen Prompt geben, eine Aufgabe, und die hat das System durchgeführt, indem es Dinge vervollständigt hat. Also du konntest im Endeffekt sagen, schreibe ein Gedicht, und dann es war einmal, und dann hat er dir was geschrieben. Du konntest aber auch sagen, übersetze auf Englisch, und hast dann einen Text gegeben und dann hast du eine übersetzte Version bekommen. Und ChatGPT war halt nochmal gefeintuned darauf, so zu antworten, wie ein Mensch es erwartet in einem Gespräch. Und ich weiß gar nicht genau, es wäre mal super spannend rauszufinden, wie das gelaufen ist am Anfang, weil OpenAI selber war ja total überrascht von dem Erfolg und hat wie bei anderen Produkten auch so ein Research Preview released, um mal zu sagen, guck mal, was wir da haben. Und das ist so durch die Decke gegangen, dass erstmal die Server abgeraucht sind und dann wochenlang abgeraucht sind im Endeffekt. Sodass sie ja, apropos Witz, auf ihrer Downside im Endeffekt, die man ja häufig gesehen hat, dann ja auch hatte, generiere einen Witz über den aktuellen Status von ChatGPT, und dann hat es Witz geschrieben. Auf Englisch, das wäre jetzt auch nochmal die Frage, Deutsch, Englisch, keine Ahnung, Feinheiten. Aber long story short, ich war vielleicht der richtige Sprung einfach.
Ja. Ja, ich finde das auch total spannend. Da gab es ja dann auch am Anfang diese Vergleiche mit, wie lang haben erfolgreiche Internetdienste gebraucht, um, glaube ich, die erst Millionen aktive Nutzer zu generieren. Bei ChatGPT waren es, glaube ich, unter einer Woche. Ein Bruchteil von dem, was TikTok oder andere erfolgreiche Apps gebraucht haben. Das war schon irgendwie krass. Und was ich aber jetzt die letzten Wochen halt total spannend fand, war, dass plötzlich jede große Tech-Company so ein Ding anscheinend in der Schublade hatte. Letzte Woche ist Adobe rausgekommen mit Fireflies. Wahrscheinlich arbeiten alle schon ewig dran und jetzt kriegt man Panik und veröffentlicht oder ist es so einfach zu kopieren jetzt plötzlich? Jetzt, wo es einfach.
Ich glaube, sie nutzen ja schon die bestehenden Systeme. Mhm. Also zum Beispiel, was ich gesehen habe, ich gehe mal davon aus, Adobe nutzt wahrscheinlich Text-to-Image und nutzt irgendwie eine angepasste Version wahrscheinlich von Midjourney oder was. Also diese Firma Stability AI heißt sie, glaube ich, hat ja ein großes Modell geopen-sourced, auf dem jeder im Endeffekt, was man nutzen kann, wo jeder seine eigenen Sachen drauf bauen kann. Das heißt, für Adobe ist es eigentlich ein leichtes, das zu nehmen, in seine Produkte einzubauen. Ich glaube, was sich geändert hat an der Stelle, ist, dass diese Nutzung von so KI-Modellen auch super einfach geworden ist. Also GPT 3.5, wenn man jetzt keinen Zugriff auf 4 hat bisher, ist ja wirklich nur ein API-Call. Und dann kriege ich da auch ein Ding zurück, dann schraube ich da einen Bot vorne dran und hätte theoretisch was die Intelligenz von GPT-4 benutzt mit meinem eigenen Frontend. Und das ist super einfach machbar. Und genauso eigentlich bei den anderen großen KI-Dingern. Das heißt, es wird einfach immer viel einfacher, da irgendwas zu tun. Ich finde, das ist auch ein spannendes Thema, mit was man jetzt sieht, was große Firmen machen mit diesen Modellen. Weil ich hatte, das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung als Startup-Person, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, in der Vergangenheit habe ich es eher aus einer Forscherbrille mitbekommen, dass da irgendwie eine neue API released wurde und man Dinge machen kann und man testet das mal aus. Jetzt kommt OpenAI immer direkt raus mit, und hier sind irgendwie 20 krasse große Firmen, die ihr alle kennt, und die haben tolle Dinge schon gebaut. Und das ist der Release im Endeffekt von dem Ding. Also da war dann wenig mit, hey, kleine Startups, Forscher, macht mal was, sondern irgendwie, hey, große Firmen zuerst und dann vielleicht alle anderen. Hat auch wieder Vor- und Nachteile. Aber ist ganz spannend.
Ja, finde ich spannend. Also wie du auch schon meintest, ich glaube, sie versuchen jetzt so ein bisschen wie der App-Store zu werden für halt KI-Anwendungen, ne? Und haben ganz, ganz viele Plugins ja jetzt, wo dann eben Firmen Anwendungen auf der Basis geschrieben haben. Und ja, wie du schon meinst, Duolingo war, glaube ich, jetzt ein großer Partner, die einen Chatbot auf Basis von ChatGPT schreiben.
Ich glaube, noch mal kurz,
ja, klar.
War zwar nicht meine Frage, aber ob jetzt ChatGPT der große Sprung war oder nicht, ich glaube, was da tatsächlich zusammenkommt, ist das, was Tim eigentlich auch gesagt hat, so die Zugänglichkeit ist halt ein ganz anderes Niveau. Und ich finde es schon krass, wie einfach es jetzt, also du kannst ja wirklich gar nichts falsch machen. Wenn du dieses Programm aufmachst, du musst dich da nur anmelden, mittlerweile kommst du ja dann in diesen Playground da rein, kannst machen, was du möchtest, und hast halt einfach nur diese Textwelt, und dann weißt du schon, was zu tun ist. Und egal, was du machst, es kommt eine richtige Antwort. Und ich glaube, das ist so die Nutzung. Erfahrung ist halt einfach eine komplett andere geworden. Und davor war das halt vielleicht noch technischer, oder man musste sich ein bisschen mehr auskennen. Tim hat die ganze Zeit doch technische Begriffe gesagt, wie API, musst du vielleicht erklären dem einen oder anderen Zuhörer, was es denn überhaupt ist. So, das braucht man alles gar nicht mehr. Man muss einfach nur wissen, wie kann ich einen Chat bedienen. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt.
Total.
So.
Voll spannend. Bevor, Daniel, ich muss dich ja auch noch in den Elevator-Pitch gleich schicken. Vielleicht kannst du gleich das X-Lab mal vorstellen. Aber es ist ja ein Gründungspodcast, deswegen, Tim, würde ich gerade noch kurz fragen wollen, weil wir hatten noch nie den Case, dass jemand aus der Wissenschaft quasi heraus gegründet hat. Das würde mich voll interessieren. Also wie das bei dir war. Du hast ja lange geforscht, hast deine Doktorarbeit geschrieben und wann dann für dich so der Moment kam, hey, diese Themen, an denen ich arbeite, das lädt irgendwie ein, sich damit selbstständig zu machen. Weil wahrscheinlich hätten dir mit deinem Background auch ziemlich viele Corporate-Türen offen gestanden. Wäre es ja wahrscheinlich auch nicht zu schlecht ergangen.
Hoffen wir es einfach mal. Ich finde die Frage eigentlich immer ganz interessant, weil das so in die Richtung geht mit, wie kriege ich eine Idee, von der ich dann weiß, ich will damit gründen oder so in die Richtung. Ich würde ehrlich sagen, bei mir war es eher, ich bin überzeugt von der Idee des Gründens, aber weniger von, mit welcher Idee ich das jetzt mache. Also ich hatte schon immer, oder im Master vor allem, Bock, was selber aufzuziehen. Also ich habe in meiner Promotion auch noch als Berater gearbeitet. Ich hatte wie so eine duale Promotion, auch wenn es nicht genau so hieß. Und habe dadurch so ein bisschen Berufsluft geschnuppert, neben dem ein Praktikum, was ich vorher gemacht hatte. Und das war halt auch für sich irgendwie cool, aber ich hatte das Gefühl, das war halt schon sehr fremdgesteuert. Und ich wollte eigentlich lieber was, was ich an der Promotion immer total cool fand, ist, dass ich halt bezahlt werde, um zu lernen in irgendeiner Form. Und das fand ich immer cool. Das fand ich auch bei Hiwi-Jobs cool, wenn man irgendwie erzählt hat, wir könnten das ja so und so machen. Und dann weiß keiner vielleicht, wie das geht. Und dann sage ich, ja gut, dann schaue ich mir halt mal an. Und dann werde ich auch bezahlt zum Lernen. Und im Startup ist das auch im Best-Case-Szenario, sage ich mal so. Und das hat mich halt motiviert. Und bei uns, ich fand mit diesem Gründen aus der Forschung, hat Vor- und Nachteile in irgendeiner Form. Weil man natürlich schon weiß, wie man irgendwie ein Projekt akribisch über mehrere Monate irgendwie durchziehen kann und sowas. Aber man ist halt auch irgendwie, irgendwer hatte mal gesagt, Promotion ist so ein bisschen alles Wissen über nichts. Man ist halt sehr nischig auf einem Ding irgendwie eingeschossen, was man von Startups eigentlich auch immer sagt, was sie sein sollte. Da sind wir halt irgendwie ein schlechtes Beispiel. Aber dadurch kann es halt auch sein, dass man sehr stark schon daran glaubt, dass man schon alles weiß und schon gefunden hat und sich und vielleicht nicht mehr genug auf Kunden hört, in so in die Richtung. Andererseits natürlich, wenn man sagt, ich habe promoviert in irgendeinem Feld und dann gründe ich was, dann wird man vielleicht ernster genommen, als wenn man jetzt in Anführungsstrichen sagt, hey, ich habe mal, weiß ich nicht, ich habe schon mal eine Website gesehen, ich mache jetzt, baue jetzt einen coolen Website-Builder.
Vielleicht letzte Frage, Respeak, du, die Firma, ihr seid nach Berlin gezogen, was sind denn so die Hard Facts, wie groß seid ihr denn aktuell eigentlich und wann wurdet ihr genau gegründet, vor 2 Jahren ungefähr?
Oktober 2021.
Ah ja, guck an.
Genau, und wir sind jetzt zu 6, 3 Vollzeit und eine Praktikantin und 2 Werkis.
Cool. Ja. Dann switchen wir jetzt rüber zu dir, Daniel, quasi von Startup zu Corporate.
Wie groß seid ihr mittlerweile?
Wie groß ist eigentlich dieser SWR? Auch du darfst in den... in den Aufzug. Und die habe ich auch Musik mitgebracht. Und genau, pitch doch gerne mal 30 Sekunden lang das SWR X-Lab.
Jo, voll gerne. Also das SWR X-Lab ist das Innovationslabor des Südwestrundfunks. Und wir sind dafür da, digitale Angebote, nicht Formate, sondern wirklich Produkte zu schaffen für eine jüngere Zielgruppe. Und jetzt haltet euch fest, das bedeutet jünger als 50. Das ist auch für uns schon... nicht so das Kerngeschäft vom SWR. Wir erreichen gut die älteren Zielgruppen. Bei den Jüngeren können wir noch ein bisschen mehr reinmachen. Und das versuchen wir eben genau damit. Und dafür haben wir verschiedene Projekte in der Pipeline. Unter anderem ein Tatort-Game, mit dem wir, über das wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen sprechen werden. Aus dem Newszone hat für Kontroverse gesorgt. Gab nämlich ein bisschen Anzeigen und so. Könnt ihr auch mal auschecken, wie da gerade der Stand ist. Und Mixtalk auf Twitch, ein Erfolgsformat, das ihr auf dem ARD-Kanal jeden Mittwoch anschauen könnt.
Bam! Kurze Frage, geht's euch noch gut oder wollt ihr ein Kaltgetränk? Ich habe mir nämlich jetzt kurz mal hier was aus dem Kühlschrank geholt. Oder alles fein noch?
Ich würde auch ein Kaltgetränk
nehmen. Auch ein Kaltgetränk. Tim, kannst du uns noch einen rausgeben, weil dann mit 2 kriege ich diesen Deckel da abgesprungen. Daniel, vielleicht kannst du in der Zeit mal erklären, Innovation Manager, zumindest in meiner Familie, sorgt das nach wie vor für Stirnrunzeln. Was hat's denn mit diesem Jobtitel auf sich? Was ist denn der Job eines Innovation Managers, wenn man sich darunter jetzt nichts vorstellen kann?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Danke.
Ich glaube, wie man es, glaube ich, ganz, ganz einfach erklären kann, ist, wir helfen Leuten im SWR dabei, auf gute Ideen zu kommen und diese dann auch umzusetzen. Und was bedeutet eine gute Idee? Für uns, glaube ich, ist absolut wichtig, dass es eine Idee ist, die irgendwie aus einem Nutzerbedürfnis herauskommt. Das heißt, die wir uns nicht irgendwo im stillen Kämmerlein überlegt haben und dann auf den Markt werfen und beten, dass sie erfolgreich wird, sondern eine Idee, wo wir von vornherein mit NutzerInnen, potenziellen UserInnen oder ZuschauerInnen rausfinden, wie deren Lebenswelt aussieht und welche Pains, Gains, also was für Schmerzen haben sie gerade, was für Dinge haben sie, die ihnen vielleicht etwas zurückgeben, was wünschen sie sich, was es einfach momentan noch nicht gibt, und auf dem so ein bisschen Design Thinking, Double Diamond, Problem Space basiert, so ein bisschen Bedürfnisse evaluieren, auf die wir dann Angebote liefern können. Und dann kommen wir hoffentlich gemeinsam mit den Redaktionen auf coole Ideen, coole Lösungen für genau die evaluierten Probleme. Und dann müssen wir halt gucken, wie können wir die in die Realität umsetzen. Und da muss man dann kreativ werden. Das ist dann, glaube ich, gar nicht so weit weg von einem klassischen Projektmanagement, aber ist halt Innovation Management, weil es was Neuartiges ist und das in so großen, gewachsenen Strukturen wie eben im SWR dann für ganz schön viele Hürden sorgt, die wir dann versuchen, gemeinsam mit unseren PartnerInnen zu gehen.
Kann ich da eigentlich auch direkt mal eine Frage reinschießen?
Ja, voll
und
gerne.
Dich jetzt voll aus deiner Frage Leitplanke bringen? Ja, sehr gut. Was mich interessiert, du hast ja gesagt, an die Aufgabe ist, ein jüngeres Publikum zu erreichen, unter 50. Und die Ideen, die ihr vorantreibt, die sollen nicht aus dem stillen Kämmerchen kommen, sondern irgendwie Bedürfnisse oder Probleme oder Ähnliches erfüllen. Wie stoßt ihr denn dann da drauf? Seid ihr eher selber noch die Zielgruppe, an die ihr denkt? Geht ihr auf die Straße und findet ihr gute Ideen?
Das ist natürlich immer der Fehler, den man gerne mal macht, sich selber als zu wichtig oder zu repräsentativ für die Zielgruppe zu sehen. Nee, machen wir gar nicht. Also jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich könnte mal ganz kurz über das Tatort-Game zum Beispiel sprechen. Da kam ja tatsächlich die Tatort-Redaktion auf uns zu. Und da gibt es halt einfach Zahlen, die belegen, unglaublich viele Leute schauen unglaublich gerne Tatort. Und das jeden Sonntag 9 Millionen Mal, also 9 Millionenfach. 9 Millionen Leute schauen ungefähr jeden Sonntag sich den Tatort an. Und wenn man dann ein bisschen genauer in diese Zahlen reingeht, dann sieht man, dass ab 50 plus der Tatort absurd gut performt. Unglaublich viele Leute diesen Tatort oder den Tatort anschauen, die neuesten. Aber je jünger man sich die zuschauenden Gruppen anschaut, desto weniger Leute werden das und desto prozentual weniger werden das auch. Und dann kam eben irgendwann mal die Redaktion auf uns zu und hat gesagt, hey, guck mal, das ist uns aufgefallen. Das gibt uns die MEFO, da gibt es eine Medienforschung beim SWR, gibt uns da diese Daten durch und sagt, guck mal, da fehlt doch noch hinten ein bisschen was. Können wir uns da nicht was überlegen, wie können wir die Marke Tatort für diese Leute erlebbar machen? Weil die Marke ist bekannt, ist auch stark. Und dann geht's los bei uns, dann sagen wir, okay, dann müssen wir erstmal mit den Leuten sprechen oder erstmal Desk Research machen, irgendwie rausfinden, wie sieht denn die Lebenswelt dieser Menschen aus? Und dann findet man, das ist jetzt keine Monstererkenntnis, aber man findet das raus, dass eigentlich gespiegelt zu dem, wie das Tatort-Nutzungsverhalten oder Zusehverhalten sich entwickelt, also je älter, desto mehr. Genau umgekehrt sieht es mit Gaming aus. Und das heißt, die jungen Leute spielen sehr, sehr gerne Videospiele oder irgendwelche anderen Games und schauen dann eben nicht Tatort vielleicht. Und so kam mir dann das, naja, vielleicht macht das ja Sinn, vielleicht in die Richtung zu gehen. Und dann kommt eben der nächste Schritt. So, welche Games spielen denn die Leute, die wir erreichen wollen? Da definieren wir eine Zielgruppe, haben dann rausgefunden, dass da zum Beispiel viel so Escape Games gerade gut ankamen oder viel gespielt worden sind. Und dann haben wir geguckt, okay, was macht die aus? Gehen dann da weiter in Research. Und eigentlich durch diese ganze Research, durch diese Auseinandersetzung mit der großen Challenge, wie können wir junge Leuten ein Angebot schaffen, das den Tatort in ihre Lebenswelt reinbringt, da dann einfach zu recherchieren, zu suchen, bis man denkt, ah ja, das könnte es sein. Vielleicht wird es ja so ein Game, das aussieht wie XY. Und dann gehen wir eben in die Lösungsfindung. Das heißt, all das ist nicht selbstreferenziell, kommt nicht aus unseren Gedanken oder so, sondern kommt tatsächlich durch so eine Art Research, die muss gar nicht immer total krass wissenschaftlich sein. Im ersten Schritt reicht es da vielleicht einfach mal mit ein paar Leute, die mir einfallen, das wäre vielleicht meine Zielgruppe. Ich habe gedacht, ich wollte jetzt ein Format für Anime-Fans machen zwischen 15 und 23, die irgendwie im Raum Stuttgart leben. Habe ich eine sehr konkrete Zielgruppe, kenne ich da welche, dann frage ich die einfach mal an, stell denen meine Idee vor und krieg so erstes Feedback und dann iteriert man immer weiter, also überarbeitet man immer wieder seine Lösung, bis man zu einer besseren kommt.
Ähnlich wie Startup.
Aber dann lass uns doch bei dem Beispiel bleiben. Wie gesagt, das Projekt ist ja das, was uns drei irgendwie auch verbindet und hier zusammengebracht hat. Tim, ihr seid ja dann quasi später in den Prozess gekommen, deswegen würde ich ganz kurz noch von Daniel hören wollen, was heißt das denn ganz konkret? Also ihr habt dann Research, ihr habt dieses Problem erstmal von der Redaktion mitbekommen, habt dann Research betrieben und was passiert dann, wenn man so ein Gefühl entwickelt für, hey, irgendwie Gaming könnte spannend sein, Rätselgaming vielleicht auch, wie läuft man dann los?
Also genau, wir haben diese Erkenntnisse, Gaming, Escape Games könnten spannend sein und haben dann irgendwie uns zusammengeschlossen und überlegt, okay, was könnten wir da überhaupt anbieten? Und dafür haben wir uns noch mehr Futter geholt, indem wir uns inspirieren lassen haben durch aktuelle Trends. Also gerade als zu Beginn des Tatort Games gab es so ein paar Trends, wie zum Beispiel, dass auf einmal Audio krass war. Also da kam, kennt ihr noch Clubhouse? So, da kam halt sowas irgendwie, wurde relevant. Podcasts sowieso krass gepiekt und immer noch. Die Leute hören gefühlt wieder mehr Zeugs einfach auf Audioebene. Und da haben wir gedacht, hey, vielleicht können wir irgendwie mit dem Gedanken spielen. Wie können wir eine große Audioebene in unser Spiel mit reinbringen? So als ein Nugget, was wir reingeworfen haben. Außerdem, und das ist dann manchmal auch tatsächlich einfach Zufall, haben wir andere Startups kennengelernt, die so Journeys gemacht haben, so Geschichten, die location-based erzählt werden, also so interaktives Storytelling. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die fängt an am Marienplatz in Stuttgart und dann muss ich irgendwo hinlaufen, damit die Story weitergeht. Und all diese Elemente haben wir irgendwie so zusammengeworfen in so einen Mixer und dann kam halt eine Lösung daraus. Also wir haben wirklich versucht, verschiedene Ansätze, Trends und auch Erkenntnisse aus diesem Research zu kombinieren und haben überlegt, wo passt das am besten, wie könnte das aussehen? Und dann sind wir halt irgendwie auf die Idee gekommen, ja so ein Escape-gamiges Game für den Tatort, wo man gemeinsam mit dem ermittelnden Personen da einen Fall löst. Das hätte ja eventuell Potenzial und ist auch nicht zu weit hergeholt, weil wir auch ein bisschen auf Markenfett ja achten mussten. Also jetzt irgendwie ein Science-Fiction-Shooter für den Tatort wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch gewesen, auch wenn der Tatort sehr spannende Ausflüge. Aber wer
weiß, welche Tatort 2024 kommt.
Ja, genau. Seid gespannt. Alles ist drin. Aber so war das dann. Also dann haben wir uns, ich erinnere mich noch an den Termin. Ich glaube, tatsächlich Tim war damals auch dabei.
Stimmt, da schließt sich der Kreis, Tim.
Wir haben uns zusammen hingesetzt und haben dann einfach einen Workshop vorbereitet und haben gebrainstormt, wirklich wild drauf los, verschiedene Ideen. Und dann haben wir eine, wo wir gedacht haben, die hat am meisten Potenzial in so ein Pitch-Deck überformt. Also wir haben dann Folien gemacht, haben das Ganze so ein bisschen gefaked. Basti hatte mit seiner Freundin so Sprachaufnahmen gefaked und aufgezeichnet. Wir haben so gemacht, als ob es dieses Produkt halt schon geben würde. Und haben dann genau das, was ich vorhin beschrieben habe, so ein Friendly-User-Feedback eingeholt. Das heißt, wir haben Freunde, wo wir gedacht haben, das ist die Zielgruppe, die wir erreichen, einfach eingeladen für einen Call. 15 Minuten, 20 Minuten und haben mit denen gesprochen, haben denen diese Idee vorgestellt und gesagt, und dann halt nach Feedback gefragt. Und die haben uns dann verschiedene Antworten gegeben, die wir dann geclustert haben, um dann unsere Idee zu überarbeiten. Und dann kam halt eine V2 raus. Und die war schon ein bisschen mehr sophisticated, weil wir wieder mehr Zeit reingesteckt haben. Und dann haben wir da mit einem Institut dann zusammengearbeitet. Können wir die jetzt irgendwie rausgeben und da nochmal testen? Und dann gab es eben wieder Feedback, was wir dann wieder eingebaut haben. Und so ging das Schritt für Schritt immer weiter und so fort. Genau, so war das initial mal vor langer Zeit.
Okay. Genau, dieses erste Spiel, Daniel, hast du ja erzählt, da ging es noch um die Idee, irgendwie eine Audio-App. Inzwischen sind wir bei einem Chat-based Game rausgekommen. Das fand ich auch noch ganz interessant. Vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, warum kamen wir überhaupt auf die Idee, dass das Ganze über einen Chat-Interface gespielt werden könnte? Weil darüber kamen wir dann auch an Tim und Respeak und ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch total spannend, das, was passt auch zu dem, was Tim vorhin gesagt hat. Tim, du hast ja gesagt, irgendwie, wenn man so eine konkrete Idee hat und sagt, ich will die durchbrechen, dass man dann so oder durchbringen, dann denkt man so, man hat alles verstanden und will ja dann auch seine Idee auf Teufel komm raus irgendwie durchpushen. Und das war genau nicht der Fall. Also wir waren da immer, wir hatten so ein Grundkonzept, so eine Vision irgendwie in Richtung Game sollte es gehen. Aber wie das genau aussieht, haben wir nicht zu früh definiert, sondern wir haben erstmal geguckt, okay, was würde Sinn machen? Was ist der richtige Weg? Und letztendlich kam irgendwann mal die Frage auf, also wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, wie man dieses Spiel spielt. Wir haben nur gesagt, okay, so ein Spiel könnte es geben und so irgendwie könnte es ablaufen. Aber wo gebe ich meine Antworten ein? Spiele ich das mit einem Controller? Ist das über einen Voice Assistant oder so? Haben wir uns gar nicht gefragt. Irgendwann kam halt der Punkt, ja, und wie spielen wir jetzt dieses Spiel? Und da haben wir halt so überlegt, okay, wir wollen ein Game machen und wir haben den Anspruch gehabt, das sollte sich möglichst anfühlen, als ob ich tatsächlich selber ermittle. Und dann haben wir gedacht, ja okay, wie würde denn ein Kommissar in echt ermitteln? Der würde mit seinen anderen Kommissaren ja wahrscheinlich irgendwie telefonieren oder vielleicht auch schreiben, so auf WhatsApp-Ebene. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich schon. Dann lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und dann war das halt tatsächlich so, dass wir ganz, ganz früh in dem Prozess eine Rätselautorin gesucht haben, einen Drehbuchautoren gesucht haben, der irgendwie gaming-affin war, die Tatort-Crew zusammengetrommelt haben und uns eingeschlossen haben für so einen zweitägigen Workshop, wo wir einfach mal gesagt haben, ja okay, was machen wir jetzt? Und uns war halt wichtig, die verschiedenen Gewerke, also Drehbuchautor und Rätselautor, Tatort-Crew, die Tatort-Brand im Kopf hat und X-Lab, das so ein bisschen visionär arbeiten sollte, so zusammenzubringen. Und kam dann zu einem coolen Prototypen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir eigentlich daraus müssen wir ein Drehbuch bauen. Und die Idee dahinter war tatsächlich, dass wir die alle früh zusammenbringen, damit es eben nicht so anfühlt wie bei anderen Escape Games, die wir halt spielen mussten oder durften. Wir haben ganz, ganz viel gespielt und dabei herausgefunden, dass oft so die Story gar nicht so krass ist. Also meistens, du bist irgendwo eingesperrt, brich aus. Die Welt geht unter, drück auf den Knopf, dass die Welt nicht untergeht, war also die Story von Escape Games. Fanden wir ein bisschen lame. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch aber wirklich Fokus darauf legen, dass es gemäß der Tatort Vorstellung oder des Tatort-Selbstverständnisses auch so ist, dass es ein qualitativ hochwertiger Fall ist. Deshalb haben wir alle ganz früh zusammengebracht und die haben dann, haben uns der Drehbuchautor ein Drehbuch runtergeschrieben und die Rätselautorin hat Rätsel dazu gegeben. Und dann hatten wir das erstmal und wussten das so gar nicht genau, wie sollen wir das jetzt machen. Aber in diesem Workshop haben wir festgelegt, das Spiel fängt an, dass man angerufen wird von Thorsten Lannert. Ich weiß gar nicht mehr wieso, das war einfach gesetzt. So, das machen wir jetzt. Und dann waren Basti und ich da und haben gesagt, okay, jetzt wollen wir ein Testing machen, wir wollen dieses Drehbuch ausprobieren, aber wir haben ja gar nichts und wir haben auch keinen, also Thorsten Lannert kann das ja gar nicht, dann müssen wir das halt irgendwie faken. Und dann haben wir so eine Art Wizard of Oz Testing gemacht. Wir haben Leute in Stuttgart am Marienplatz geschickt tatsächlich und die haben eine Telefonnummer bekommen. Und diese Telefonnummer war die von Thorsten Lannert. Und Thorsten Lannert war Sebastian Demuth. Und Sebastian Demuth hat halt einfach als Thorsten Lannert, wir haben dann so einen Bluetooth-Speaker gehabt, da hatten wir dann von den echten Schauspielern Sprachaufzeichnungen bekommen, die wir so aufgenommen haben, dann den Leuten geschickt haben und haben denen so Nachrichten geschickt, ja, jetzt geh mal dahin, befrag mal den, kannst du mir helfen, dieses Rätsel hier zu knacken oder diese Aufgabe zu lösen. Also, so haben wir das halt dann aufgebaut und es kam ultra gut an. So, die Leute haben gesagt, das war richtig cool, ich habe mich gefühlt, als ob ich wirklich mit dem Kommissar im Austausch bin. Als wir halt diesen Wizard of Oz Testing, diesen Fake gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, geil, das kam richtig gut an. Und was machen wir jetzt? Weil jetzt haben wir ein Problem, nämlich das hat ewig lang gedauert. So, die Leute haben das Spiel natürlich 2 Stunden gespielt. Das ist so wie ein echtes Escape Room, wo du auch so ein Game Master hast, der dich so durchführt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das hat ja schon funktioniert, aber das skaliert halt nicht, so wie man so schön sagt. Also wie können wir das jetzt mit vielen Leuten gleichzeitig spielen lassen? Und dann war wieder so eine Situation, wo wir irgendwie was geschafft haben, aber dann vor der nächsten großen Challenge standen. Und dann haben wieder Basti und ich überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und dann irgendwann kam mir auf die Idee, warte mal, was machen denn so Versicherungen und sowas, die auch immer wieder diese Frage bekommen oder die gleichen Fragen.
Ich habe euch andere innovative Formate angeguckt und seid bei Versicherungen gelandet.
Ja, oder so Firmen halt, ne, die dann irgendwie alle auf Chatbots gehen und haben gesagt, warte mal, was muss dieser Chatbot? Der wartet auf eine gewisse Antwort. Wenn er dir sagt, ich brauche ihre Kundennummer, dann wartet er so lange, bis du ihm die Kundennummer gibst. Und eigentlich ist es ja das Gleiche, was wir auch brauchen. Wir warten, bis die richtige Lösung geht, dann geht der Fall weiter. Und dann, I don't know, wo das genau herkam, hatte, glaube ich, Basti irgendwo mal von Respeak, nee, irgendjemand hat in der Zeitung von Respeak gelesen.
Da kann ich ja vielleicht noch was anderes von erzählen.
Ja, genau.
Ich wünschte, es wäre so gewesen. Also, jemand hat in der Zeitung von Respeak gelesen.
Vielleicht kommen wir da gleich zu. Aber ich fand das, was du beschrieben hast, Daniel, irgendwie, also, wie gesagt, ich war ja dabei, es hat eine ganz weirde Rolle, Fragen zu stellen, wenn man selbst alles miterlebt hat. Aber das fand ich bei dem Projekt halt eben total spannend, ne, dass wir am Anfang vor allem irgendwie Regeln für ein Spielerlebnis definiert haben, auch basierend eben auf der Research, dass wir gesagt haben, hey, wenn man sich andere Rätselgames anguckt, dann, fühlt es sich nicht an wie Ermitteln. Da sind die Rätsel, sind quasi Vehikel, um zwischen, oder die Story ist ein Vehikel, um zwischen Rätseln einfach nur weiter zu lotsen. Und wir haben ganz, ganz viel definiert, was ein cooles Erlebnis wäre und uns wirklich ganz lange überhaupt nicht die Frage gestellt, und wie bringen wir das überhaupt an Mann und Frau? Genau, und dann dieser Griff irgendwie zu WhatsApp, was uns ja auch geholfen hat, das überhaupt erstmal schnell zu testen. Ne? Wir mussten ja keine Zeile Code schreiben, sondern konnten einfach eine bestehende App nutzen. Das meintest du ja so mit Wizard of Oz Prototyping, also dass man quasi alles, was hinter einer App steht, über Menschenpower faked und es gibt quasi nur einen Frontend, und für die TesterInnen, oh, vielleicht hätte ich meinen Sound stumm sollen, fühlt es sich an wie, wie eine fertige App. Und dass das so ein bisschen ein Glücksgriff war, hast du ja auch angedeutet, dass halt das dadurch total echt wurde. Ne? Leute meinten, hey, WhatsApp, das fühlt sich irgendwie plötzlich real an, dass ich da angeschrieben werde, mit jemandem kommuniziere. Und so ein Nebeneffekt war ja auch, dass wir kein Tutorial gebraucht haben oder keine Regeln erklären mussten, weil jeder kennt die Funktion eines Messengers. Also du kennst das Spielfeld schon, in dem dieses Spiel quasi stattfindet.
Wie bei ChatGPT. Deshalb hat's ja. Ich wollte dich vorhin schon so ein bisschen die Brücke bauen, ne? Deshalb hat es ja da auch so gut funktioniert. Aber tatsächlich waren das diese, es hat sich, und das ist, glaube ich, was in dieser Phase das Wichtigste war, es hat sich so viel gegeben. oder ergeben. Also wir haben nicht diesen konkreten Plan gehabt. Wir wussten, wo wir hinten rauskommen wollen oder wo wir hinarbeiten wollen. Aber der Weg war noch nicht definiert. So. Und wir waren halt total offen. Und ich glaube, das war super, super wichtig, dass das Projekt überhaupt vorangehen konnte. Dass wir ständig so gesagt haben, okay, wir stehen jetzt hier. Was könnten wir machen? Und dann nochmal neu aufgemacht, neu überlegt haben und dann immer die richtigen Leute dazugeholt haben. Das war, glaube ich, so, so, so wichtig. Und weil das ja auch ein Startup-Podcast ist, ich glaube, das ist, also wenn ich habe jetzt kein Startup, aber wenn ich eins bald haben werde, dann werde ich ja definitiv mir selber sagen, das ist super wichtig, dieses Mindset beizubehalten. Also so wirklich zu gehen, okay, wirklich von Challenge zu Challenge zu denken und die große Vision halt nicht aus dem Hinterkopf haben, aber trotzdem nicht versteifen. Und ich glaube, das schlägt dann tatsächlich wieder den Bogen zu Respeak, weil unsere Anfrage ja genau auf so einen Partner, der das gleiche Mindset hat wie wir, ausgelegt war. Weil wir gehen zu einer Firma, die davor mit Versicherungen, Banken oder was weiß ich, irgendwie internes Knowledge.
Ich glaube, Marktforschung war so das Thema, ne? So.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, sicherlich, ja.
Also eigentlich, genau, Marktforschung, das war der Punkt, weil ihr hattet so ein qualitatives Marktforschungsbot, so, der halt nachfragt und warum und so. Und das war genau das, was wir da, das brauchen wir für unseren Ermittler ja auch. Und wir sind halt auf euch zugekommen und haben gesagt, ja, cool, dass ihr das habt, wir finden das richtig cool, aber wir würden gerne was komplett anderes damit machen. Und ihr habt halt gesagt, ja, da sind wir dabei, haben wir Bock drauf. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, so dass wir beide so dieses, wir haben zwar schon ein Produkt und wir wissen, wo wir hingehen wollen, aber wir sind offen in der konkreten Ausspielung und das hat dann halt dazu geführt, dass wir so wirklich Progress machen konnten und nicht an Challenges verkopft und gestoppt sind, weil wir sie einfach nicht lösen konnten, sondern wir haben gedacht, ja, irgendwie wird es eine Lösung geben, lass sie finden.
Dann, Tim, spiele ich dir doch den Ball zu. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es aus eurer Perspektive als relativ frisches Startup war. Da klopfen dann quasi zwei Typen, die sagen, hey, wir haben diesen Prototyp und der Prototyp sind eigentlich nur 170 Medienfiles, Sprachaufnahmen, Bilder, Videos und die schicken wir gerade noch per Hand über WhatsApp an TesterInnen. Wäre geil, wenn das von alleine ging und ihr macht doch was mit Chat.
Quasi. Gut wiedergegeben. Ja, wie war das bei uns? Ja, ich habe ja vorhin schon angeteasert, wir haben ja gestartet mit, wir machen Interviews so einfach wie Umfragen, war, glaube ich, mal der Slogan. Also zu sagen, was ist cool an einem Interview? Ich kann halt ein Gespräch führen und nachfragen. Warum sind Umfragen wichtig, aber doch irgendwie alle langweilig und jeder klickt sich nur durch? Können wir das nicht mit einem cleveren Bot lösen, der das Interview führt? Ja, und Daniel, du hast vorhin eine Zeitung angesprochen. Das war nämlich eigentlich richtig, weil Zeitung war involviert. Es gab nämlich irgendwo in den badischen Neuen Nachrichten, glaube ich, die Jasper durch Zufall entdecken hat, mein Mitgründer, entdeckt hat beim Paketabholen, war ein Artikel, dass der SWR eine Dialogplattform aufbauen möchte. Sowas ähnliches. Ich weiß nicht mehr, wer da mit dem Bild drunter war und sowas. Vielleicht irgendein Intendant, wer weiß. Naja, und das haben wir gelesen und dachten, Dialog. Na, wir wollen ja Firmen helfen, mit Menschen in Dialog zu treten. Dialogplattform, ja, klingt nach uns. Und dann haben wir, das ist der Bogen zur Forschung, unseren Doktorvater angesprochen, weil der mit dem Prof-Titel irgendwie ein bisschen mehr hermacht als irgendwelche Doktoranden, die keiner kennt. Der auf LinkedIn dann besagten, ich weiß nicht mehr, wer es dran war, Intendanten oder vielleicht ein, zwei Stufen drunter angeschrieben hat. Und weil das ja ein Prof ist, der sich da meldet, hat da wirklich jemand drauf reagiert. Und wir wurden weitergeleitet an das X-Lab und vor allem an die Chefin des X-Labs. Dann haben wir mit ihr geredet und wurden weitergeleitet an, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Mixtalk, glaube ich vielleicht sogar.
Das wird sein, das war die Dialogplattform.
Genau, das war die Dialogplattform. Die war aber schon sehr weit und da wollten sie auch nicht mehr irgendwie noch kurzfristig ändern, fanden das irgendwie ganz spannend. Dann waren wir noch mit der Marktforschung, mit der Viola im Kontakt, weil da geht es natürlich dann eher um unser Thema. Und dann kamen noch zwei andere Leute, nämlich der Daniel und der Basti, und haben erzählt, wir haben hier 170 Medienfiles, ihr habt doch irgendwie einen Chat. Geht da nicht was. Und das war eigentlich ganz spannend und ich habe mir halt überlegt, ja, wir haben Umfragen und wie wir das aber damals gelöst haben, war, naja, unsere Umfragen konnten ja auch nur nachfragen, weil der Bot das zum Teil automatisch konnte und weil wir auch uns aber sowas überlegt haben, wo ich dem Bot eigentlich recht einfach, so ein bisschen wie die Intents, aber dann halt mit weniger Trainingsdaten, sagen konnte, hey, wenn Folgendes passiert, mach bitte folgende Nachfrage. Ja, und dann habe ich mich mal hingesetzt an einem Nachmittag und hatte mal gesehen, es gab, glaube ich, ein Video oder Informationen über wie einer eurer Prototypen aussah. Habe mich da mal hingesetzt und überlegt, okay, wie kann ich jetzt all den Code, den wir haben und die Barrieren, die wir haben, so umgehen und das so faken, dass man da ein Gespräch mitführen kann mit einem Umfragetool eigentlich. Ja, und dann haben wir das euch rübergeworfen und man konnte sich vorstellen, dass es funktionieren könnte. Und dann haben wir uns gedacht, lass doch mal einen Prototypen machen. Die nächste Prototyp-Iteration.
Genau, und das war dann tatsächlich, es sah dann schon nach Messenger aus und es hat tatsächlich funktioniert, dass wir quasi Daniel und mich rausgenommen haben aus diesem Ganzen und das Ding von alleine Thorsten Lannert gespielt hat. Und das war schon ein Major Step. Wo steht das Projekt heute? Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, Daniel, was hat sich seither getan, seit diesem ersten gemeinsamen Prototyp und wann launcht es und genau.
Genau, das Projekt steht jetzt heute da, dass wir gerade hochaktuell, also zu Zeitpunkt der Aufnahme, ein Testing haben mit einem allerersten spielbaren Prototypen von dem neuen Fall. Denn bei uns war das so, wir haben erstmal wirklich nur validiert, also eigentlich nur ein Proof of Concept gemacht, die ganze Zeit mit dem ersten Prototypen, auch mit dem, der da von Respeak geliefert wurde. Und das mussten wir dann intern pitchen, um eben die Gelder zu bekommen, das Ganze dann umsetzen zu dürfen. Und auch das kam dann sehr gut an. Wir haben das Go bekommen und jetzt haben wir praktisch nochmal neu gestartet mit all den Erkenntnissen, die wir gesammelt haben. Haben wir jetzt ein neues Drehbuch, neue Rätsel, noch mehr Partner zusammengeholt, eine richtige Produktionsfirma, die uns jetzt Assets generiert. Und all das läuft gerade in einen Chatbot, der im Gegensatz zu dem ersten auch so Multi-Chat-Funktionen bietet, dass man jetzt mit mehreren Charakteren während dem Fall chattet, umgegossen, gemeinsam mit Respeak, gemeinsam mit Produktionsfirma, gemeinsam mit ganz vielen internen Partnern vom SWR und haben jetzt praktisch die Version, die man komplett durchspielen kann, theoretisch. Die Rätsel stehen und auch externe Webseiten, auf die man so während dem Spiel gehen muss. Alles ist jetzt erstmal erreichbar. Also es ist ein erster spielbarer Prototyp. Und den vertesten wir jetzt gerade und das ist jetzt dann, wir warten total gespannt auf das Feedback, werden dann natürlich iterieren, haben noch Zeit bis zum 18. Juni. Weil dann, das ist ein Sonntag, kommt auch ein Tatort im Fernsehen. Und auf diesen Tatort, oder man könnte sagen, unser Spiel ist eigentlich ein Spin-off zu diesem Tatort, der da im Fernsehen kommt. Da gibt es zum Beispiel eine Bar, die heißt, die hat einen Namen, wäre vielleicht ein Tipp für das Spiel. Und diesen Namen, diese Bar tritt eben auch in unserem Spiel auf und auch Charaktere, die in dem Film vorkommen. Das heißt, wir haben da so ein bisschen eine Verbindung und sobald dieser Tatort ausgestrahlt wird, wird auch das Spiel ansteuerbar sein und man braucht da auch gar keinen Apps oder Arbeits- oder keinen Speicherplatz auf seinem Handy, sondern es wird einfach browser-based sein. Also wir werden im Endeffekt dann ein browser-based, chat-based Exit-Escape-Game-like-Rätselspiel haben.
Das ist auch der offizielle Titel.
Genau, genau.
Das steht im Genre.
Ja, das steht da drin. genau, und das wird dann da rauskommen. Und da sind wir super gespannt. Das werden jetzt noch ganz viele Sachen sind zu klären. Also Marketing ist zum Beispiel gerade noch eine riesige Baustelle, wo wir überlegen, wie können wir das Ding wirklich auch an die Zielgruppe
bringen. In diesem Sinne, Tatort-Game.
Genau. Und ja, vor allem auch super, super spannend für uns, wenn jetzt ich glaube, morgen und Anfang nächster Woche werden halt die ersten Aufnahmen gedreht. Also wir arbeiten auch wieder mit den echten Tatort-Kommissaren zusammen. Und die werden auch ein paar Videos innerhalb von diesem Fall schicken an die Spielenden. Und die werden jetzt alle produziert, die werden aufgezeichnet und die werden dann in die neue Version, wenn wir dann den Chatbot jetzt überarbeiten oder das Game überarbeiten, eingepflegt, dass wir dann eine V2 haben, die wir dann wieder testen können. Und so lange, wie wir halt Zeit haben, machen wir genau diese Iterationsschleife. Produkt überarbeiten, testen, Produkt überarbeiten, testen mit den Learnings, die wir dann eben rausziehen, bis zum 18. Juni und dann wird es hoffentlich schon gut gehen.
Ich finde das auch gerade wieder total guten Punkt, was du sagtest mit iterieren, weil ich meine, ihr könnt wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie nochmal der Unterschied dann ist von ihr beide überlegt euch was und prototypt schnell was zu, wir sind irgendwie 22 Leute in einem Meeting und das muss eine richtige Produktion werden, dass man trotzdem, also ich finde es mal total schön eigentlich auch zu sehen und auch mal super wichtig, dass man sich dieses Mindset so weit wie möglich irgendwie nochmal behält. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt ja in diesem Tatort-Game professionell produzierte Inhalte mit den echten Tatort-Kommissaren etc. Sowas dauert halt, die zu produzieren. Und vielleicht könnte man, wenn man mal irgendwie Platzhalter hat, schon mal testen, wie das Spiel wirkt und dann einfach auch nochmal kurz zu sagen, wir brauchen da irgendwas, um es vielleicht zu testen. Dann nimmt halt Sebastian nochmal seine Rolle ein als Kommissar oder als eine andere Rolle. Einfach damit wir erstmal ein paar Medien haben, Sachen auszuprobieren.
Genau,
sowas auch mitzunehmen weiterhin.
Das haben wir jetzt tatsächlich auch gemacht. Also alle, die diesen Testbot jemals zu Gesicht bekommen, da sind zwar ein paar Originalsprachaufnahmen schon drin, aber wir haben halt noch nicht alle Rollen besetzt. Und wir haben auch noch nicht alle Videos gedreht, die werden ja erst gedreht. Also sind wir so vorgegangen, dass wir das Zeug einfach selber eingesprochen haben. für den Testing-Umfang passt das. Das ist jetzt egal. Wir wollen das Spiel testen, wir wollen rausfinden, ob es so funktioniert, ob es durchspielbar ist. Wir wollen rausfinden, ob der Fall Klick macht, ob Gameplay oder Spielspaß entsteht und auch wie lange man braucht, um das so durchzuspielen. Das sind so ist unser Erkenntnisinteresse. Und da haben wir dann eben selber Sachen eingesprochen oder auch die Videos, die es noch nicht gab, als Animatics halt umgesetzt. Einfach so, weil es super schnell ging. Das hat dann 2 Wochen gedauert und dann stand da alles.
Jetzt auch auf dir gefallen, dass Basti nie wieder zu Wort kommen wird.
Ich merke schon, ja.
Der Podcast macht sich ohne dich. Aber wir vermissen dich ein bisschen im Gespräch. Anyway, eine Gedanke noch. Ich weiß nicht, ist jetzt erstmal random. Wer von euch hat die PC Master Chief Collection oder so Remaster von Halo gespielt?
Nope.
Also ich habe den Anfang, also ich habe nicht alle Teile nochmal gespielt, aber
ja. Reicht. Mhm. Da konnte man ja umswitchen zwischen neuer und alter Engine. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Also man konnte, ich meine, Halo ist uralt und das erste Spiel war super, gab es auch auf PC, aber sieht halt noch jetzt alt aus. Und man konnte im Settings irgendwo umswitchen. So, sieht aus wie früher, sieht aus wie heute. War ganz witzig, einfach um zu sehen, was sich doch getan hat und ist einem früher nicht aufgefallen, wie schrecklich es eigentlich aussah, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich dachte gerade, und ist immer super gefährlich, ich darf sowas eigentlich nicht sagen, weil im Endeffekt ist das nachher mein Tech-to-do. Aber wäre ja cool, wenn man umswitchen könnte im Tatort-Game zwischen so der Easter Egg für die Leute, die es gelöst haben, keine Ahnung, zwischen der Basti und Daniel und Alten und Florian-Version und dem Live-Ding.
Ja, ob das eine Funktion wird, das könnt ihr auf jeden Fall, die das jetzt hören, am 18. Juni dann rausfinden, wenn das Ding launcht. Ich hole mir mal mein Format hier zurück. Wir haben nämlich ein bisschen einen Wettlauf gegen die Zeit. Wir schnacken tatsächlich schon 3/4 Stunde. Ich habe noch 2 Fragen. Eine Frage für jeden von euch und ich würde mit dir starten, Tim. Nochmal dieses Startup-Thema. Wie gesagt, damals, ihr wart eigentlich vom Produkt auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Dann kamen wir so ein bisschen rein und haben dieses Gaming-Thema irgendwie interessant gepitcht und ihr habt jetzt viel Ressourcen auch da in das gemeinsame Projekt gesteckt. Wie hat denn vielleicht dieses gemeinsame Projekt auch euch als Startup verändert, beziehungsweise eure Vision und wo es hingehen soll? Gab es da auch einen Impact, also einen Impact, der über dieses gemeinsame Projekt hinausgeht?
Super spannende Frage. Ich meine, es ist unterschiedlich, würde ich sagen. Also zum Beispiel, wir haben ja angesprochen, WhatsApp war irgendwie mal das Format, wie es aussehen sollte. Und daran haben wir uns natürlich von unserem Frontend dann auch orientiert. Und anderen gängigen Messengern. Telegram ist auch cool. Ich finde Telegram eigentlich vom Frontend schöner. Anyway, das ist natürlich ein Thema, wenn man sowas technisch baut und die Möglichkeiten hat, dann sieht man natürlich vielleicht auch für andere Probleme, die man lösen möchte, dass das vielleicht ein gutes Format ist, was den Vorteil hat, ohne Tutorial zu funktionieren beispielsweise. Also hey, warum nicht das übernehmen auch für andere Cases? Für uns hatte das einen großen Einfluss, weil wir natürlich überlegt haben, was für Funktionen bauen wir, was brauchen wir in diesem Rahmen, wo könnte das noch einen Mehrwert stiften? Und für uns hat dieser Tatort-Prototyp, der erste, hat für uns einen Shift eingeleitet zu sagen, ich glaube, dieses Umfragethema ist immer noch wichtig, aber wir haben auch durch Interviews mit Kunden zu sprechen gelernt, das Problem häufig ist eher bei der Auswertung, gar nicht bei der Erhebung, zumindest das wahrgenommene Problem. Und dann dachten wir uns, jetzt haben wir hier so einen Bot, den ich irgendwie menschlich machen kann, den ich sehr leicht trainieren kann oder den ich überhaupt trainieren kann. Wo könnte sowas spaßig sein oder wo könnte sowas wichtig sein? Und dachten uns, sehr gut, um Inhalte zu vermitteln, das muss ja nicht nur Entertainment sein, nur in Anführungsstrichen, das kann ja auch Lernen sein. Also können wir das nicht nutzen, um irgendwie Lerninhalte zugänglich zu machen, weil du halt nicht Text liest, sondern irgendwie einen Bot hast, der dir das als Lehrer erzählt. Und wir haben das mal mindestens, also ich meine, das ist immer noch ein wichtiger Bereich für uns, den wir auch mit einigen Kunden einsetzen. Aber das hat uns auf jeden Fall danach lange beschäftigt, zu sagen, hey, ist ein neues Format, um einfach Inhalte greifbarer zu machen, was wir zum Beispiel jetzt auch in einem ganz aktuellen Forschungsprojekt im KIT weiter untersuchen. Mhm.
Harter Cut zu Daniel. Auch noch eine Frage, die mich interessieren würde. Du warst ja vor deiner Arbeit beim X-Lab, das weiß ich, weil du wie gesagt mein Kollege bist, bei Daimler unterwegs und hast dort Innovationen betrieben. Da würde mich irgendwie noch interessieren, oder vielleicht interessiert das Leute, die gerade zuhören, ist der Job des Innovation Managers quasi so unabhängig von Branche und Thema? Also was ist es eigentlich, dass du da überall einsetzen kannst? Und dann die 2. Frage, wie unterscheiden sich vielleicht aber auch Innovationen im Automotive-Bereich zu jetzt Medienbereich? Also hat sich dein Job da krass verändert durch den Wechsel?
Also doch 2 Fragen, okay. Also gehen wir erstmal auf die erste ein. Also ich glaube tatsächlich, dieser Shift von dem, was man im Automotive-Bereich oder auch in der Medienbranche macht oder ob das jetzt auch für eine ganz andere Medizin oder was auch immer ist, als Innovation Manager kann man das, glaube ich, überall reinbringen, weil es geht ja viel eher, das Rüstzeug so mitzubringen. Also wie komme ich denn überhaupt auf Ideen? Und ich könnte für manche eine Unterstellung sein, ich würde sagen, sowohl bei Daimler oder Mercedes-Benz als auch bei SWR arbeiten meistens Menschen. Und die funktionieren halt dann schon irgendwie ein Stück weit gleich. Und die kann man gleich triggern, um auf, oder mit denen kann man auf ähnliche Weisen zusammenarbeiten, um auf coole Ideen rauszukommen. Und letztendlich geht es darum, also wenn du da auch vielleicht so in der Coach-Rolle bist und versuchst irgendwie eine komplizierte Frage, so eine Wicked Challenge, die man sich da immer sucht für so einen Design-Thinking-Prozess zum Beispiel, zu lösen, dann ist es egal, wie die lautet. Es geht viel eher, wie können wir die angehen, wie können wir die Leute dazu bringen, selber auf Ideen zu kommen, weil wenn du da 8 Gehirne in einem Raum hast, kommen die da schon auf eine Lösung, die helfen kann, gerade wenn das Experten sind in dem Bereich, wo sie sind. Oder wenn es auch noch diverse Teams sind, verschiedenen Backgrounds. Das heißt, so das, was ich mitgebracht habe, um die Leute zu inspirieren, das geht immer. Und ich glaube, es ist sogar umso besser, wenn man verschiedene Disziplinen kombiniert. Also beispielsweise, wenn man jetzt ist glaube ich auch so ein ausgelutschtes Thema, aber ich sage es trotzdem, wenn man so an ein Team denkt in der Chirurgie, die zusammenarbeiten und irgendwie eine OP durchführen müssen. Da muss ja jeder Handgriff sitzen, so. Das geht so von links nach rechts und so. Und wenn die sagen, wie können wir uns optimieren, dann können die natürlich immer wieder gucken, wie machen es denn andere Teams aus dem ähnlichen Bereich. Aber die könnten zum Beispiel auch mal einen Blick in die Formel 1 werfen und gucken, wie geht da eigentlich ein Boxenstopp so krass schnell. Und diese Zusammenarbeit, wie das gemacht wird oder dieses Training, das da gemacht wird, könnte ja vielleicht auch dann für ein Team in einem OP sinnvoll sein, so. Weiß ich, Drive to Survive hat es uns ja beigebracht. Die Boxenteams, die sind irgendwie den ganzen Tag am Seifenwechseln, so in so einem Simulator. Ne? Die machen das ja nicht in echt. Und dadurch sitzt es dann, wenn es ernst wird, wird es dann halt umgesetzt. Und ich glaube, so diese verschiedenen Backgrounds zusammenzubringen, das geht. Und du kannst dich einfach, wenn du offen dieses Mindset mit reinbringst, ich glaube, das ist das Entscheidende. So dieses, ich bin hier, um verschiedene Ideen zusammenzubringen, um Leute dazu zu bringen, auch es mal zu riskieren, auch mal keine Angst davor haben, Fehler zu machen. So diese ganzen klassischen Themen, die kannst du dann überall reinbringen. Und ich glaube, ich würde jetzt gar kein Problem damit haben, jetzt, wenn ich irgendwann mal wieder den Job wechseln sollte, in einen ganz anderen Bereich zu gehen, weil das funktioniert eigentlich fast überall. Deshalb werden so Innovationsagenturen, glaube ich, auch ganz gern gebucht. Und die sind ja auch nicht auf ein Thema fixiert. Trotzdem gibt es Unterschiede. Das ist dann die zweite Frage, wo es einfach, was die Produkte angeht. Also so zum Beispiel ein neues Auto zu gestalten. Wir haben Projekte gehabt, wo es um die Kompaktklasse von Mercedes-Benz ging, wo wir überlegt haben, wie können wir da neue Möglichkeiten entwickeln, wie man das Ding zum Beispiel lädt oder was für Entertainment man liefern könnte. Das kann man in so einem ganz, ganz frühen Prozess, wo wir dann immer sind, natürlich reinbringen, wird aber dann frühestens irgendwann so in 5 Jahren oder so umgesetzt. Was für mich dann persönlich natürlich ein bisschen schade war, weil du dann eigentlich nie gesehen hast, was aus deinen Ideen wirklich geworden ist. Und wir haben es ja gerade gelernt, Iteration. Es verändert sich auch krass. Und du hast dann gar nicht so dieses, da habe ich krass mitgearbeitet oder so diesen Werkstolz, den gab es da vielleicht ein bisschen weniger. Und das sind aber trotzdem mega Produkte, die dann rauskommen, die unglaublich viele Menschen kaufen und unglaublich viel Geld dafür bezahlen. Also ist es dann schon trotzdem auch kann das rewarding sein, verstehe ich. Beim Medienhaus oder Medienunternehmen, wie jetzt bei uns, sind es ganz andere Zyklen. So. Also wir können eigentlich, wenn wir schnell sind, innerhalb von wenigen Monaten, wenn es mal klappt, oder zumindest in einem Jahr oder so, ein fertiges Produkt auf den Markt bringen, was es davor noch gar nicht gab. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Und natürlich wissen wir alle, die Finanzierung läuft anders. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja mehr oder weniger gesichert, dass wir nächsten Monat auch wieder das Geld reinbekommen bei börsennotierten Konzern, das ist anders.
Bei Banken.
Das sind dann halt eben auch andere Ziele, die einfach eingehalten werden, gesetzt werden. Die einen, ich bin da gar nicht abgeneigt von, natürlich auch zielgerichteter arbeiten lassen könnten oder aber auch so ein bisschen so diesen Freiraum nehmen könnten. Also ich glaube, das ist so der große Unterschied. Hauptsächlich die Zeit, die man hat, um die Produkte rauszubringen. Aber mit dem Rüstzeug, das man als Innovation Manager, als aufgewecktes Kerlchen mit reinbringt, solange man neugierig ist und Bock hat auf neue Themen, dann kann man das, glaube ich, überall ganz gut machen, egal welche Branche.
Wir haben jetzt nur noch wenige Minuten gemeinsam, aber ich hätte Bock, noch eine Runde Quiz mit euch zu zocken, denn, das habe ich vorhin gesehen, wir haben ja aus irgendeinem Grund, jemand hat wohl vergessen, ihn mitzunehmen, haben wir noch einen Pokal rumstehen, nämlich World Champion im GründerInnen-Duell bei Spätzle Valley. Und da habe ich gedacht, jetzt machen wir einfach eine Spontanausgabe vom GründerInnen-Duell. Daniel, du bist dann jetzt quasi auch mal Gründer für die nächsten 5 Minuten. Und wir spielen was. Habt ihr Bock?
Klar. Dann muss ich mal, solange es nicht das Tatort-Game ist.
So, ihr müsst beide an diesen Buzzer kommen. Denn ich habe.
Warte, darf man den schon? Passiert dann irgendwas?
Hau mal drauf, ob er geladen ist.
Sehr gut. Okay, machen wir das mal weg, oder?
Ja.
Es geht um Schnelligkeit. Ich habe 3 Fragen mitgebracht. Die sind jetzt nicht so ausgereift wie sonst vielleicht immer. Es musste sehr schnell gehen vorhin. Aber es sind Fragen rund um den Tatort. Es ist best out of 3. Also wer quasi 2 Punkte für sich claimen kann, ist der Gewinner dieser Runde. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Ich mach's ein bisschen spannend. Ja, das ist ein richtiger Sound, perfekt. Das erste ist ein bisschen eine Schätzfrage. Von daher macht der Buzzer gar keinen Sinn, merke ich. Wir schauen, wer von euch näher dran ist. Und zwar würde ich gerne wissen, wie viele Folgen Tatort wurden bereits im TV ausgestrahlt seit der Gründung quasi des Tatorts. Der die nähere Zahl nennt, kriegt den ersten Punkt. Wer möchte starten?
Können wir Rückfragen stellen?
Nope. Ihr könnt den anderen Tim als Telefonjoker quasi anrufen. Aber er zuckt schon mit den Schultern, er weiß es auch nicht.
Ja, ich würde jetzt gar nicht zu viel drüber nachdenken. Ich gehe mal auf mein Bauchgefühl. Ich würde sagen 1013.
1013, sagt Daniel.
Das ist jetzt natürlich fies, weil jetzt kann ich mich an dir anschließen. 1013. Okay. 873.
873. Und damit, jetzt muss ich gucken, wo mein Klatsch-Sound liegt. Hier. Und damit geht der erste Punkt an Daniel. Denn tatsächlich wurden schon über 1200 Folgen Tatort ausgestrahlt. Stand 9. März 2023. Das heißt, steht 1-0. Matchpoint. Daniel, du kannst den Pokal jetzt nach Hause nehmen, wenn, jetzt geht's um Geschwindigkeit, du vor Tim weißt, in welchem Tatort, also in welcher Stadt, spielt der Schauspieler Axel Prahl an der Seite von Jan Josef Liefers. Und da ist Daniel wieder ready. Was ist es?
Weißt du es?
Ich weiß es definitiv nicht.
Aber dann will ich diese Frage noch hören. Sage ich es jetzt falsch und danach sagst du Münster, was richtig ist. Okay. Köln?
Das ist leider falsch. Oh, Tim.
Ich glaube, die Location war gar nicht schlecht, so die grundsätzliche Region, aber ich glaube, es ist Münster.
Das ist richtig. Stabil.
Ach, shit.
So close.
Ich hatte es auf der Zunge.
Okay, Daniel, willst du nochmal spannend machen? Du wolltest das Duell jetzt ganz am Ende. Ja. Es steht 1-1, das heißt die letzte, und die ist schwierig, die letzte Frage entscheidet. Und zwar bekommt den Pokal derjenige von euch, der mir sagen kann, wie der Musiker hieß, der die Tatort-Titelmelodie geschrieben hat. Das bekannte Intro. Vorname reicht.
Okay, das ist echt schwer.
Ja. Josef.
Das ist leider nicht richtig. So, also Daniel, du hast jetzt Zeit nachzudenken. Es gibt keine Minuspunkte bei diesem Spiel.
Ich will dir den Funfact nicht wegnehmen, den du bestimmt gleich als alter Fan von diesem bekannten Hutträger bringen willst. Da würde ich sagen, Jürgen.
Was machen wir jetzt mit euch? Das ist leider falsch. Richtig gewesen wäre Klaus. Ich habe mir dummerweise den Namen selbst nicht aufgeschrieben.
Frag doch mal ChatGPT.
So Doldinger oder so? Klaus Doldinger, ja, Doldinger.
Okay.
Klaus Doldinger.
Das war echt eine schwere Frage.
Und dann, Daniel, weil du ja eigentlich Münster schon gesagt hast, die letzte Frage, die wird dir in die Karten spielen.
Okay.
Wer ist der berühmte Schlagzeuger, der in der Tatort-Titelmelodie das Schlagzeug spielt?
Ja, das ist tatsächlich Udo Lindenberg.
Es ist Udo Lindenberg. Und damit geht dieser 24-karätige Goldpokal an Daniel Stolz vom X-Lab. Was macht
Mama,
das mit dir?
Mama, I made it!
Ja, und damit endet auch schon wieder diese Folge. Es geht immer schnell. Vielen Dank, dass ihr beide da wart.
Hat schön, Spaß dass wir da gemacht. Sein durften.
Und für alle, die das Gespräch interessant fanden, das Produkt interessant finden, am 10. Mai, das könnt ihr euch mal in den Kalender schreiben, wenn ihr aus Stuttgart kommt, denn da werden wir hier in der Brücke den aktuellen Stand des Spiels mitbringen, ein bisschen über den Prozess sprechen und man kann dann tatsächlich auch vor allen anderen in Deutschland das Spiel spielen. Also kommt mal rum. Ansonsten würde Chris jetzt sagen, vergesst nicht die Spätzle auf dem Herd. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.